Hier ist Kreis ab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Noch gar nicht. Jetzt hatten wir schon angefangen aufzunehmen und dann habe ich gesagt, irgendwie technisch ist das nicht so hundertprozentig. Eigentlich reicht das ja hier bei Kreisab 99%, oder was meinst du, Tim?
Nein, auf gar keinen Fall. Das soll ja für alle überragend klingen und deswegen, die Lösung wurde hoffentlich gefunden und wenn nicht, dann ist es halt so.
Ja gut, dann müssen wir auch damit leben. Aber erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 428 von Kreisab. Und ihr habt gerade meinen Gast schon gehört. Das ist Tim Detmar vom Podcast Dritte Halbzeit. Aber nicht nur für den eigenen Podcast mit Jens Schöngardt ist er unterwegs, sondern auch für andere Medien und macht da einiges im Handball und hat natürlich dadurch einen unglaublichen Überblick. Und das ist genau der Punkt, denn wir schauen heute auf das erste Drittel der HBL-Saison. Welche Mannschaften haben herausgeragt? Welche Mannschaften haben alles andere als herausgeragt. Also wir haben uns da ein paar Themen rausgeguckt und überlegt, was ist sinnvoll, worüber sollten wir sprechen. Wir sprechen unter anderem über die leider schwere Verletzung von Fabian Wiede, über die Vertragsverlängerung von Philipp Biecher und dass der THW jetzt zweimal Glück hatte bei einem Unentschieden. Leipzig immer noch sieglos, damit hätten wohl nur die wenigsten gerechnet. Und es gab eine Reform, und zwar von der EHF. Die Champions League wird verändert, die European League wird verändert, dann gibt es einen neuen Wettbewerb für Nationalmannschaften, dann soll auch bei den Frauen was verändert werden, was, das haben sie aber noch nicht verraten. Also es gibt einiges zu diskutieren und wir fangen an mit der Aktualität und wir hatten diese Aufnahme schon mal, die ersten Minuten hatten wir nämlich durchgezogen und da ging es leider um die Verletzung von Fabian Wiede. Er hat sich das Kreuzband gerissen beim Champions League Spiel vergangene Woche in West Brem. Wir drücken ihm natürlich alle Daumen, dass er so schnell wie möglich wieder auf die Platte zurückkehren kann. Er hat auch bei Social Media etwas geschrieben. Da hat er geschrieben, dass er ja eigentlich gehofft hatte, dass die schweren Zeiten mit den harten Verletzungen jetzt vorbei sind und dann dieser Schock, das ist eine harte Nummer. Also das ist insgesamt eine harte Nummer, natürlich für den Spieler selbst, wie immer, aber auch für die Füchse Berlin, denn wir müssen uns nur dran zurückerinnern, Tim, wie er in der vergangenen Saison gespielt hat. Da war er ein absoluter Schlüsselspieler, keiner, der immer von Anfang an auf der Platte stand, das wissen wir, aber mit seiner Erfahrung, mit seiner Ruhe und natürlich auch mit seiner sportlichen Qualität hat er einen großen Anteil daran gehabt, dass die Füchse zum ersten Mal deutscher Meister geworden sind.
Ja, definitiv. Vor allem in der Rückrunde, finde ich, hat man das extrem gemerkt, den Impact, den er hatte. Und du sprichst es richtig an. Er kam dann häufig auch von der Bank, hat für Entlastungen gesorgt. Natürlich ein Matthias Gitzel, man hat das Gefühl, braucht eigentlich gar keine Entlastung, aber irgendwo ist er dann ja doch Mensch. Und genau in diesen Situationen kam Fabi Wiede in die Spiele rein und hat immer abgeliefert, hat eine wirklich extrem starke Rückrunde gespielt, ein extrem starkes Jahr bis zu dieser Verletzung. Und das ist schon extrem bitter, sowohl für ihn als auch für die Füchse. Und nicht nur offensiv, sondern auch defensiv wird man ihn missen in den nächsten Wochen und Monaten. Das ist schon echt hart für die Füchse. Beste Genesungswünsche an ihn. Hoffentlich kommt er dann wieder von der Verletzung genauso zurück wie jetzt in den vergangenen Jahren auch immer wieder. Und das ist schon echt sehr, sehr bitter.
Es gab ja Stimmen, die gesagt haben, in der vergangenen Spielzeit, das war der beste Fabian Wiede aller Zeiten. Da halte ich mal dagegen, dass er bei der Weltmeisterschaft 2019, wo er, glaube ich, ins All-Star-Team gekommen ist, auch sensationell gut gespielt hat und in einer fantastischen Verfassung war. Aber stimmst du da den Leuten zu, die das auch so gesehen haben, dass er in der vergangenen Spielzeit unfassbar gut war? Vielleicht der beste Fabian Wiede aller Zeiten. Vielleicht auch deswegen, weil er diese Rolle auch so gut akzeptiert und angenommen hat, eben nicht der absolute Schlüsselspieler zu sein, trotzdem aber gleichzeitig irgendwie auch eine Schlüsselrolle zu haben.
Ja, es gibt ja im US-Sport diese Pound-for-Pound-Rankings und ich finde, wenn man quasi Pound-for-Pound die Karrierejahre von Fabi Wiede ansieht, klar, 2019, da war er dann auch auf einem gewissen Peak, was seine Leistung, was sein Potenzial angeht. Jetzt ist er schon ein bisschen älter, hatte mehrere, auch schwerere Verletzungen, dass er so abliefern würde, weiß ich nicht, ob man ihm das so zugetraut hätte. Vielleicht kommt diese Einschätzung zu diesem besten Fabi Wiede aller Zeiten auch deswegen. Wenn man das ins Verhältnis setzt, kann man das auf jeden Fall so sehen. Also von daher, ja, mit dem Hintergrund eben der Verletzungshistorie, die er hatte, kann ich das schon verstehen und kann auch verstehen, dass viele Menschen in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben, die Halbrechtsposition im deutschen Handball ist jetzt durchaus problembehaftet, was so die Breite angeht. Warum nicht mal wieder einen Fabi Wiete einladen? Das hat sich jetzt leider erledigt, aber in den Tenor würde ich einstimmen.
Was glaubst du denn, und damit spannen wir so ein bisschen den Bogen zu seinem Verein, zu den Füchsen Berlin, was ändert sich dadurch für die Füchse?
Naja gut, du hast es gerade schon angesprochen, die Füchse verlieren einen Spieler, von dem man sich sicher sein kann, dass er dir eine gewisse Leistung auf jeden Fall bringen kann, egal ob er von Anfang an spielt oder erst im Laufe des Spiels reinkommt, der die Ruhe bewahrt, der Erfahrung hat, der wichtig fürs Teamgefüge ist. Auch das hat man, glaube ich, jetzt in den Zitaten, ob von Bob Hanning oder Nikolai Krikau, in den letzten Tagen gesehen und gehört, wie wichtig er quasi als Klebstoff für diese Mannschaft ist. Und auch defensiv ist das schon ein herber Verlust. Und dementsprechend wundert es nicht, dass die Füchse gegen Hamburg auch so viele Tore jetzt gefressen haben.
Ich war selber beim Handball in der Halle unterwegs, Frauen Champions League hier in Dortmund, und das nimmt man natürlich sehr, sehr gerne mit. Daher habe ich das Spiel nicht gesehen. Ich habe mich dann hinterher darauf fokussiert, nochmal reinzuschauen bei der Partie zwischen Hannover und Magdeburg. Ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen? Kannst du das ein bisschen genauer beurteilen, was da los war? Ich meine, so viele Gegentore ist schon heftig.
Ja, ich habe auch leider nur die Highlights sehen können, aber was man auf jeden Fall festhalten kann, ist ja, dass Hamburg in einer gewissen, ich sag mal, Budget-Version die Füchse Berlin ja auch kopieren kann. Sie können mitrennen und das können relativ wenige Teams, und das ist dann eben ein Faktor, der in diesem Spiel wahrscheinlich wieder zum Tragen gekommen ist. Und die Hamburger hatten dazu mit einem Nikolai Jürgensen auch einen Spieler, der über die letzten Wochen, seitdem er in der Bundesliga angekommen ist, wirklich nahezu Woche für Woche überragend abliefert. In dem Spiel wieder 9 von 9, Moritz Sauter gegen seinen Ex-Club 8 von 11. Auch das eine sehr, sehr gute Leistung. Die beiden haben das Spiel an sich gezogen und übernommen. Dazu Torwartleistung, sehr, sehr gut von El Tayar. Auf der anderen Seite Milosaviev, einen miserablen Tag erwischt, 5% am Ende. Da habe ich mich ein bisschen gefragt, nachdem Ludwig gut reinkommt, am Ende 12 Paraden hat, warum kommt Milosaviev dann in der Schlussphase wieder rein? In Hindsight vielleicht nicht die beste Idee, da auf den Keeper zu setzen, der in der Anfangsphase wirklich gar keinen Stich gesehen hat, vor allem in einer engen Schlussphase. Und das sind eben so Themen, die dann für Hamburg gesprochen haben. Und ja, dann kann man sich es auch mal erlauben, dass Lasse Andersson und Matthias Gitzel zusammen 22 Tore erzielen, aus Hamburger Sicht. Und das waren dann so die entscheidenden Faktoren.
Ich weiß nicht, mit wem ich da zuletzt noch drüber gesprochen habe, aber Dejan Milosaviljev ist ein Torhüter, der überragend halten kann, der, glaube ich, auch diese großen Spiele unfassbar liebt. Das hat er ja in Köln auch schon gezeigt, als er damals für WADA gespielt hat und die Champions League auch gewinnen konnte. Und das hat er natürlich auch in vielen Spielen schon für die Füchse Berlin unter Beweis gestellt. Aber Konstanz ist jetzt nicht seine größte Stärke.
Nee, sollte man eigentlich denken, dass er ein konstant guter Torhüter ist, aber ich habe ein sehr ähnliches Gefühl. Und wenn man sich die Zahlen anguckt bisher in dieser Saison, eine 24% Paradenquote in 10 Spielen ist jetzt nicht wirklich überragend. Also bin ich schon sehr gespannt, was mit ihm auch passiert. Es gibt ja weiterhin die Gerüchte, dass er die Füchse verlassen kann, was dann passiert auf der Torwartposition. Aber wenn ich mir auch die Leistung von Lasse Ludwig im bisherigen Saisonverlauf anschaue, steht er jetzt bei 34%. Das ist schon wirklich absolut oberstes Regal. Vielleicht sehen wir jetzt auch schon im Laufe der Saison, dass sich diese Dynamik zwischen den beiden verschiebt. Wie gesagt, in diesem Spiel hat Ludwig auf jeden Fall ein Bewerbungsschreiben nochmal abgegeben dafür. Das könnte auf jeden Fall noch ein Thema werden in dieser Saison.
Dann frage ich dich mal ganz konkret, wird Dejan Milosaviljev in der kommenden Saison noch das Trikot der Füchse Berlin tragen, ja oder nein?
Es würde mich ehrlich gesagt ein bisschen wundern. Also dafür sind diese Gerüchte ja auch sehr hartnäckig seit mehreren Monaten, wenn man ehrlich ist. Und wie gesagt, wenn man es rein sportlich aktuell betrachtet, könnte ich es schon verstehen, dass die Füchse sagen, okay, wir setzen auf Lasse Ludwig, ob dann als Nummer 1 oder ob man sich noch einen anderen Torwart dazu holt auf einem ähnlichen Level. Das wird man dann sehen. Aber Stand jetzt würde ich eher in Richtung Milosaviljev Abschied tendieren.
Also ich sage das jetzt mal so, Bob Hanning, dem gefällt wahrscheinlich diese Variante oder diese Idee mit Lasse Ludwig als Nummer 1. Stefan Kretschmann nicht. Ach nee, Kretsch ist ja gar nicht mehr da. Ha, wie ärgerlich. Was machen wir denn jetzt?
Ja, schauen wir mal. Also natürlich wird Nikolai Krikau auch ein gewisses Wörtchen da mitreden, der dann zwischen den Pfosten stehen wird, wem er das Vertrauen geben möchte. Es wurde viel über den Torwartmarkt gesprochen in den vergangenen Wochen und Monaten. Aber was man ja auch weiß, ist, dass mittlerweile Verträge auf dem Papier zwar bestehen, aber jetzt auch nicht unbedingt die Planungssicherheit geben, die sie vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren noch gegeben haben in unserem Sport. Und dementsprechend würde mich da ehrlich gesagt nicht schocken.
Die Füchse übrigens aktuell jetzt schon mit 6 Minuspunkten auf dem Konto nach 10 Spielen. Wenn jetzt dann die Leute zuhören, ja, und dann vielleicht auch zu Recht auch Kritik äußern an den Äußerungen, die wir hier tätigen, ja, dann kann ich das verstehen, wenn wir nach 10 Spielen sagen, die Füchse sind eigentlich erstmal raus aus dem Titelrennen.
Ja, wer würdest du denn sagen, ist drin? Also Stand jetzt muss man ja fast schon davon ausgehen, dass Magdeburg und Flensburg das Ding unter sich ausmachen und der Rest sich um Platz 3 möglicherweise den dritten Champions League-Platz streiten werden. Und von daher, da sind die Füchse dann wiederum komplett mit drin.
Da sind sie auf jeden Fall komplett mit drin. Ich sehe das aber ähnlich wie du. Ich glaube, dass jetzt aktuell auch Flensburg sich total gefangen hat. Und sie haben natürlich nicht diese extrem hohe Belastung mit der Champions League, weil die Gegner teilweise in der European League halt nicht so gut sind. Treffen ja dann eventuell in der nächsten Phase auf den THW Kiel. Ist auch ein bisschen kurios, aber das ist ja noch ein bisschen hin. Das ist dann erst nach der Europameisterschaft der Fall. Also ich würde auch sagen, weil Magdeburg trotz dieser hohen Belastung, auch mit dem Superglobe, derzeit sehr stabil wird. Das war nochmal ein sehr, sehr wichtiger Sieg in Hannover gestern. Dann sind es eigentlich diese beiden Mannschaften. Kiel spielt, glaube ich, kurz vor Weihnachten in Magdeburg. Danach wissen wir definitiv mehr. Und es gibt ja auch noch ein paar direkte Duelle. Also wir sind erst nach 10 Spieltagen noch ganz, ganz früh in der Saison. Aber trotzdem, es ist eine Tendenz zu erkennen. Lass uns wegkommen von den Füchsen. Und hin eben zum SC Magdeburg, gestern in Hannover gewonnen. Ganz, ganz wichtiger Sieg. Ich habe es gerade schon angedeutet. Aber ich will gar nicht über den SCM sprechen. Ich möchte über Hannover sprechen. Habe ich eben, glaube ich, bei meiner Themenübersicht tatsächlich vergessen. Denn Hannover steht alles andere als da, wo sie normalerweise hingehören. Jetzt hat Christian Prokop, der Trainer, nach der Niederlage in Minden gesagt, wir haben in der vergangenen Saison überperformt und jetzt spielen wir deutlich unter Wert. Also bedeutet das ja eigentlich, er sagt, wir sind eine Durchschnittsmannschaft?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass er nicht Unrecht hat. Also man darf nicht vergessen, dass die Leistungsträger, allen voran natürlich ein Renas Uschins in der letzten Saison, auf einem Level konstant performt haben, wie wir es bisher noch nicht gesehen haben. Und das hat dann diese Mannschaft getragen. Jetzt in dieser Saison ist halt der große Unterschied. Zum einen war Uschins verletzt, zum anderen sind ja auch die Spieler um ihn herum nicht auf dem Level, wie sie in der letzten Saison waren. Also ich würde Prokop da schon recht geben. Ich weiß nicht, ob das dann heißt, dass er Hannover als Mittelfeldverein eigentlich sieht. Das glaube ich eher nicht. Aber wir wissen auch, wie eng alles ab Platz 5, 6 in den letzten Jahren war. Dementsprechend glaube ich schon, dass ein realistisches Saisonziel für Hannover wäre, in diesem Bereich irgendwo einzulaufen, zwischen Platz 5 und 8 vielleicht, wenn man sich die Kader anguckt, wenn man sich auch die Teams dahinter anschaut. Auch da gab es ja genug Teams, die eigentlich sich höher in der Tabelle ansiedeln würden, aber aus verschiedensten Gründen das Niveau eben nicht erreichen konnten in den letzten 1, 2 Jahren. Davon hat Hannover auch profitiert, das darf man nicht vergessen. Und dazu hatten sie in der letzten Saison einen unfassbaren Flow. Und aufgrund auch eines sehr harten Auftaktprogramms plus Doppelbelastung kam dieser Flow bisher bei Hannover gar nicht auf. Zumindest nicht ins Positive gesehen, sondern eher in die andere Richtung. Auch das darf man nicht vergessen. Dementsprechend gibt es einige Baustellen in Hannover, aber ich sehe auch schon, dass sie eigentlich besser stehen sollten und sich wahrscheinlich im Laufe der Saison auch wieder ein bisschen ja, in der Tabelle nach oben bewegen werden im Vergleich ja, zu dem, was sie aktuell eben spielen.
Was gefällt dir denn aktuell nicht bei dem, was Hannover zeigt? Ich habe ja das Spiel kommentiert in der European League am vergangenen Dienstag gegen Tatran Preshov und da hatten sie eigentlich eine Partie hingelegt, die mich grundsätzlich mal überzeugt hat, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, wenn sie dann am Wochenende gegen Magdeburg spielen, dass das richtig gut werden würde. Es war dann absolut in Ordnung, aber richtig gut hätten sie gebraucht, um den SCM eventuell zu schlagen, aber Also 22 Tore, gut. Jetzt weiß man natürlich, Magdeburg ist defensiv auf jeden Fall mit Magnus Saugstrup und einem Oskar Bergendahl und so weiter da sehr, sehr gut aufgestellt. Und Sergei Hernandez hat mal wieder überragend gut gehalten. Aber trotzdem, mir fehlt da irgendwie ein bisschen was. Mir fehlt es da ein bisschen an Esprit, vielleicht auch ein bisschen an Körpersprache.
Ja, wir haben letzte Woche im Podcast auch drüber gesprochen und was Jens auch so ein bisschen herausgestellt hat, war die fehlende Aggressivität in der Abwehr. Die, fand ich, hat man in dem Spiel gegen Magdeburg auf jeden Fall gesehen. Das war schon mal ein Schritt nach vorne. Und wenn diese Aggressivität in der Abwehr fehlt, ist es auch schwer für die Torhüter reinzukommen. Die Torhüterquoten sind wirklich nicht gut gewesen bis zum gestrigen Tag. Das sind schon zwei Kernpunkte. Wenn die Abwehr nicht stimmt, dann wird es in der Bundesliga auch schwer, Spiele zu gewinnen. Das hat man gesehen, wenn du zum Beispiel in Lübeck gegen Minden 33 Tore dir fängst, dann musst du offensiv deutlich besser spielen als das, was sie spielen. Ich finde, offensiv könnte man ein bisschen mehr auf einen Maxim Orlov, auf einen Sindre Aho setzen. Das sind zwei Spieler, die gekommen sind als Spieler für die Breite des Kaders. Ich habe in Social Media gelesen, dass Hannover-Fans so ein bisschen hinterfragt haben, warum der Start 7 so viel Vertrauen geschenkt wird, wenn offensiv Probleme eben auftreten, obwohl man in der Breite ja durchaus fähige Bundesligaspieler hat, die vielleicht nochmal einen anderen Esprit in diese Mannschaft bringen können. Und was mir auch aufgefallen ist, das ist auch ein Thema, was nicht neu ist, aber vor allem in dieser Phase, in der Uschins jetzt verletzt war, hat man einfach gesehen, dass Marian Michalczyk, so gut er als Spielgestalter ist, er muss mehr Torgefahr ausstrahlen. Er hat jetzt nach 10 Spielen 16 Tore bei 29 Würfen. Also nicht mal 3 Würfe pro Spiel, 55%, die Quote ist auch nicht wirklich gut. Klar hat er auch 44 Assists, das ist gewohnt top, das ist Platz 2 im Ligavergleich. Aber es ist dann auch für gegnerische Abwehrreihen, wie ich finde, sehr ausrechenbar, was er dann macht. Also da kann man sich dann auch ganz gut drauf einstellen. Und wenn dann eben nicht ein Renas Uschins an seiner Seite ist, der dir pro Spiel 9 bis 12 Tore wirft, dann wird es offensiv schwierig in Hannover.
Ja, der vielleicht nicht immer 9 bis 12 Tore wirft, aber immer 9 bis 12 Würfe nimmt. Also ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Aber das Entscheidende ist ja, dass Uschins auch Abwehrspieler bindet und dann kann Michalczyk auch besser mit Justus Fischer agieren. Und das hat in den vergangenen Wochen gefehlt. Lass uns mal kurz auf den Spielplan gucken. Das ist nämlich ganz, ganz interessant, gegen wen Hannover gespielt hat. Also sie haben angefangen mit einem Heimspiel gegen Gummersbach. Das bezeichne ich mal als undankbar. Dann haben sie aber immerhin in Hamburg gewonnen. Das ist ja auch kein Spaziergang. Dann haben sie in Flensburg verloren. Da kann man verlieren. Sie haben zu Hause gegen Kiel verloren. Da kann man verlieren. Sie haben die Löwen zu Hause geschlagen. Dann haben sie aber zu Hause gegen Erlangen verloren. Ein Spiel, das nachhängt. Auswärts in Göppingen kann man auch verlieren. Göppingen sehe ich in dieser Saison relativ stabil. Dann haben sie Eisenach zu Hause geschlagen, wenn auch knapp. Dann haben sie aber in Minden verloren und zu Hause gegen Magdeburg. Also es sind eigentlich zwei Spiele, die Hannover jetzt gerade so ein bisschen kosten. Das sind die Heimspiele gegen Erlangen und das Auswärtsspiel in Minden. Also ja, man muss ja immer ein bisschen aufpassen, dass man die Dinge auch nicht überbewertet. Du hast jetzt gerade schon eingeordnet, durch das Fehlen von Renas Uschins hat sich die Dynamik in dieser Mannschaft verändert. Wenn ich jetzt aber sehe, wo sie demnächst spielen oder gegen wen, in Lemgo, in Melsungen, zu Hause gegen BHC, okay, da sind sie klarer Favorit, dann in Leipzig sind sie auch klarer Favorit, aber diese beiden Auswärtsspiele erstmal, in Lemgo und in Melsungen, die sind hart.
Die sind definitiv hart und trotzdem muss man dieser Mannschaft zutrauen, dort mit, sagen wir mal, 2 oder 3 Punkten auch rauszugehen aus diesen beiden Spielen. Weil zum einen Melsungen, ja, sie haben jetzt wieder ein paar gute Ergebnisse auch gesammelt, sahen in Kiel nicht so schlecht aus, haben jetzt gegen Lemgo gewonnen, auch am Ende relativ souverän in der Crunch-Time, wobei das Spiel deutlich knapper war, als das Ergebnis dann auch aussagt. Aber vor allem zu Hause ist Melsungen weiterhin sehr, sehr stark. Ja, das werden wirklich weiterhin knackige Spiele und das Problem ist ja, dieser Flow, den ich gerade schon angesprochen habe, das sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass er dadurch jetzt entsteht. Davor im Pokal beim BHC, ja, das sollte man gewinnen, aber jetzt mal das Gedankenspiel, wenn das irgendwie schief geht, dann gehst du wirklich mit sehr, sehr schlottrigen Knien, glaube ich, da nach Lemgo. Und ich bin noch nicht bereit zu sagen, man muss nach unten gucken, bei weitem nicht. Aber irgendwann, vielleicht wenn Minden nochmal irgendwo einen Punkt holt, kommt das vielleicht dann auch irgendwo in den Hinterkopf und so ein bisschen Unruhe. Wobei auch da wieder dieses Umfeld in Hannover, es ist weiterhin eine Top-Stimmung in der Halle. Die Halle war jetzt wieder ausverkauft gegen Magdeburg. Ich glaube schon, dass man das alles sehr gut einordnen kann. Ich bin sehr gespannt, was jetzt auch in Sachen Verlängerung oder eben nicht für Prokop rauskommt. Das könnte vielleicht auch nochmal einen Schub geben oder eine gewisse Ruhe reinbringen in die Saison. Aber ja, das Programm bleibt weiterhin sehr, sehr undankbar für Hannover, auch eben mit der Doppelbelastung aus Europa.
Eine letzte Frage dazu noch. Es ist eine Doppelfrage. Erstens, wenn Sie in Lemgo und in Melsungen verlieren sollten, glaubst du, dass dann vor dem Spiel gegen den BHC und dann folgt ja das Auswärtsspiel in Leipzig, Christian Prokop weiterhin der Trainer ist? Du hast ja gerade angesprochen, dass der Vertrag ausläuft. Und zweitens, man hat halt zwei große Juwelen in diesem Kader, mit Renas Uschins und mit Justus Fischer. Die wollen etwas erreichen in ihrer Karriere. Und Renas Uschins war im Februar hier in einem ganz, ganz langen, exklusiven Interview und da hat er gesagt, sein Traum wäre natürlich, am letzten Spieltag zu Hause in Hannover mit den Recken deutscher Meister zu werden. Wenn er sich eine Sache aussuchen könnte, dann wäre es das. Realistisch betrachtet, Tim, ist das aber nicht möglich. So ehrlich müssen wir ja sein. Also, wie siehst du die Nummer mit Prokop und den beiden Spielen, die äußerst schwer sind? Ja, die können diese Spiele rein theoretisch auch gewinnen, aber sie sind äußerst schwer. Jetzt nehmen wir mal an, sie verlieren diese beiden Spiele. Was glaubst du, macht der Verein? Und was glaubst du, wie lange können sie überhaupt einen Renas Uschins noch halten und einen Justus Fischer noch halten?
Ich bin mir zu 99,9% sicher, dass Christian Prokop auch als Trainer, auch nach möglichen zwei Niederlagen in der Bundesliga vor dem BHC und vor dem Leipzig-Spiel Trainer bleibt. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie da dann die Reißleine ziehen, weil er auch genug Kredit aufgebaut hat über die letzten Jahre, dass man ihm zutrauen darf, aus diesen beiden Spielen, wo man dann ganz klar der Favorit ist, 4 Punkte zu holen gegen den BHC und in Leipzig. Und zur zweiten Frage, ja, also es ist wirklich schwierig. Jetzt haben beide ja auch noch langfristig verlängert. Das heißt, natürlich wird Interesse irgendwo bestehen. Also jeder Top-Verein wird die beiden natürlich auf dem Zettel haben und hat sie schon seit 2-3 Jahren auf dem Zettel. Und das ist ja eigentlich dann schon noch eine recht komfortable Situation für Hannover. Die beiden haben langfristige Verträge, fühlen sich ja offensichtlich auch sehr wohl in Hannover, in dem Verein. Und man kann beiden ja auch abkaufen, dass sie sagen, wir wollen das hier aufbauen und Hannover zu einem absoluten Top-Team entwickeln, auch konstant und auch mal so in die Top 3, Top 4 vorpreschen. Ob sie die Verträge erfüllen, wird man dann sehen. Ich habe es vorhin schon gesagt, Verträge sind schön und gut, aber wenn dann Verein X mit einer gewissen Summe wedelt, da wird man sich auch in Hannover Gedanken machen müssen. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel in der kommenden Saison nicht europäisch spielen sollte. Ja, du merkst, ich versuche so ein bisschen zu umschiffen, ob und wie lange, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie noch 1-2 Jahre dort spielen werden. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht.
Meine Prognose dahingehend ist, die Saison 26-27 ist definitiv die letzte der beiden in Hannover. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie darüber hinaus das Trikot der Recken tragen. Und es kann aber auch sein, dass sie in Hannover dann in der Lage sind, auch aus der Jugend entsprechend wieder nachzuschieben. Ja, da sind sie ja extrem gut aufgestellt, gar keine Frage. Wir kommen, was Kontinuität angeht und die Trainerposition, zum nächsten Verein. Und wir sprechen jetzt über den THW Kiel. Und ich hatte ja vor einigen Minuten, es ist jetzt schon her, über 20 Minuten, gesagt, dass Kiel ein bisschen Glück hatte bei 2 Unentschieden. Sie haben zu Hause unentschieden gespielt gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Da hat Patrick Grötzky erst einen freien liegen lassen, dann hat Andreas Wolf noch einen 7-Meter gehalten. Also eigentlich hätte Kiel dieses Spiel verlieren müssen in der Schlussphase. Es waren die letzten 2 Minuten, in denen das passiert ist. Und jetzt in Gummersbach hätten sie auch verlieren müssen. Elli Widersson, ein Spieler, von dem ich extrem viel halte, hat zu Ende der ersten Hälfte einen freien verworfen. Ja, dann denkt man, gut, okay, er hat jetzt diesen einen verworfen, ist nicht so schlimm. Aber das Spiel habe ich mit einem Freund hier zu Hause gesehen und dann habe ich noch gesagt, ach, das ist so ein Ding, ja, also vielleicht am Ende so eine klare Gelegenheit sollte man nicht unterschätzen. Dann sind wir in der Schlussphase, Gummersbach führt, Widersson verballert einen ganz freien, ich glaube so maximal 5 Minuten vor Schluss. Dann verballert er noch einen ganz freien. Dann am Ende macht Kiel den Ausgleich. Es sind noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Schneller Wurf aus der Mitte. Und ich glaube, Ellison Aschupagutu hat den Ausgleich gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wer der Kieler Torschütze war. Und Widersson kann das ja, diese Bälle. Also die gehen ja dann runter wie ein Stein, wie früher die 7 Meter von Hans Lindberg, und geht dann knapp übers Tor, weil Andy Wolf war ja draußen und lief dann wieder zurück. Der Ball ging drüber. Ich weiß nicht, ob Wolf den vielleicht noch gehabt hätte, wenn der Wurf kurzer gewesen wäre. Aber sagen wir mal, es waren 3,5 Freie. Der zweite Punkt, den Kiel sich so ein klein bisschen ergaunert hat, also sie könnten schon bei 6 Minuspunkten stehen, stehen aber aktuell bei 4. Und ich finde, das ist stark vom THW Kiel. Also hätte ich vor der Saison nicht so erwartet.
Ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde auch, dass spielerisch eine Entwicklung zu erkennen ist und sie jetzt vielleicht endlich auch im modernen Handball angekommen sind. Also ich finde es sehr, sehr gut, dass sie Shiba Goethe ja so ein bisschen die Schlüssel in die Hand geben. Er macht es bisher sehr, sehr gut. In dem Spiel 3 von 6 war es jetzt nicht sein bestes Spiel. Aber wenn du dir dann überlegst, dass er die letzten beiden Tore macht für die Kieler, somit das Unentschieden rettet, ja, das zeichnet große Spieler aus. Und ich glaube, dass er vielleicht ein bisschen länger gebraucht hat, um anzukommen in Kiel, als man sich das erhofft hat, aber dann eben auch zu wenig Vertrauen geschenkt bekommen hat. Und da hat man sich auf dem Niveau quasi angenähert, dass es braucht, um das Vertrauen auszusprechen und auf der anderen Seite eben auch die Leistung konstant abzuliefern. Das ist bisher wirklich ein überragender Saisonstart von ihm. Macht großen Spaß, ihn zu beobachten. Ja, wie das schon, es war nicht sein bestes Spiel offensiv. Also 3 von 7, du hast die klaren Chancen angesprochen. Er ist wirklich, ja, so ein bisschen der tragische Held in diesem Spiel. Wirklich extrem bitter. Und das war so ein Spiel, ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, Gummersbach ist schon die bessere Mannschaft. Sie sollten dieses Spiel auch gewinnen, aber sie konnten sich nie so wirklich absetzen. Und das ist extrem gefährlich. Generell in der Bundesliga, aber umso mehr gegen den THW Kiel. Und lustigerweise habe ich mich so ein bisschen an das Spiel in der Woche davor vom THW erinnert gefühlt, weil gegen Melsung, fand ich, war das beim THW eine ähnliche Situation. Nur, dass sie das Team waren, was eigentlich so vom Gefühl her schon die deutlich bessere Mannschaft war, aber nie mehr als 2, 3 Tore wegziehen konnte. Und da haben sie es gezogen. Jetzt ziehen sie es in der Crunch-Time, gleichen tatsächlich noch aus. Und das, obwohl sie ja in der Defensive und in der Offensive dann auch auf Lukas Laube verzichten mussten, der 7 Minuten vor Schluss eine rote Karte bekommt, die ich, ja, zumindest mal sehr hart fand. Und da musst du dann auch erstmal mit umgehen. Also ja, ich bin da komplett bei dir. Hier und da ist es vielleicht ein bisschen glücklich gewesen oder man hatte einfach das Glück hier und da mal auf ihrer Seite in einigen Spielen in dieser Saison bisher. Aber die Qualität, solche Spiele dann so zu Ende zu bringen, musst du dann auch erstmal haben. Und dementsprechend stehen sie zu Recht bei den 4 Minuspunkten aktuell.
Also nochmal, der THW ist stark in diese Spielzeit gekommen. Ich habe es auch zuletzt schon erwähnt. Sie hängen natürlich schon sehr davon ab, wie Elias Allison Ashipa Goethe spielt. Hat der wenige technische Fehler, hat er mehr technische Fehler, trifft er generell. Bislang ist das schon seine Saison. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und wenn wir jetzt mal auf Philipp Biecher als Trainer schauen, Deutscher Meister 2020, okay, da kann man drüber diskutieren. Ich hätte den Titel damals nicht vergeben. Deutscher Meister 21 und 23, Deutscher Pokalsieger 22 und 25. 2020 hat er die Champions League gewonnen und den Supercup 20, 21, 22 und 23. Und trotzdem, und ich bin mir sicher, auch im Hause Tim Detmar war eine relativ große Diskussion entbrannt darüber, ob man denn nicht mit Philipp Biecher weitermachen sollte oder eben nicht. Denn der Vertrag lief ja im Sommer 26 aus und wurde jetzt bis 2028 verlängert. Ich bin generell ein Freund von Kontinuität. Er ist jetzt Trainer seit 2019. Er war ein Jahr der Co-Trainer noch unter Alfred Gislason. Er hat bis auf die European League und den Superglobe alles gewonnen, was du mit dem THW Kiel gewinnen kannst. Also es ist schon erstaunlich, dass überhaupt so heftig diskutiert wurde. Was glaubst du, woher kam das eigentlich? Dass er trotzdem sehr in der Kritik stand. Jetzt ist das in dieser Saison nicht ganz so, weil eben Allison Ashipa Goethe so überragend spielt. Aber ich bin noch nicht komplett überzeugt. Was glaubst du, warum ist der Verein überzeugt? Und was glaubst du halt, woher diese Diskussionen kamen?
Es ist ja irgendwie ein bekanntes Phänomen, dass Spieler in ihrem letzten Vertragsjahr auf einmal ja quasi komplett ausbrechen und konstant eine überragende Leistung bringen, weil sie eben wissen, es geht um einen neuen Vertrag. Und so ein bisschen ist die Situation beim THW mit Philipp Biecher jetzt ja auch. Weil ich finde schon, dass man im Sommer berechtigt hinterfragt hat, ob dieser Weg so weitergehen sollte. Ich habe es vorhin schon angesprochen oder angeschnitten, dass ich finde, dass der THW bis zum vergangenen Sommer einen Handball gespielt hat, der aufgrund der individuellen Qualität dich in die Top 4, Top 5 der Liga bringen kann und auch gebracht hat. Aber zu mehr glaube ich nicht, dass es reicht, mit dieser Art Handball zu spielen. Und anscheinend hat man das jetzt auch erkannt, hat es Philipp Hiecher erkannt. Es ist deutlich mehr Tempo im Spiel. Du hast einen Mittelmann, der viele 1-gegen-1-Duelle sucht, der dadurch Lücken reißt für eben die Shooter, die du weiterhin im Team hast, auf den Halbpositionen. Dementsprechend glaube ich schon, dass das eine wichtige Erkenntnis war für die Führung des THW, dass Hiecher auch nach so vielen Jahren jetzt die Möglichkeit hat, in seinem Spiel eine Weiterentwicklung auch zu implementieren. Und dementsprechend glaube ich, das ist der entscheidende Punkt, warum man sich jetzt für diese Verlängerung entschieden hat. Wenn das jetzt so weiterläuft und mit den Transfers, die sie schon getätigt haben, einen Domen Makuc und auch einen Julian Köster, sind sehr gute Spielertypen, um dieses Spiel dann weiter zu forcieren, um den Kader vielleicht in die Richtung auch nochmal ein bisschen umzubauen. Deswegen glaube ich schon, dass es eine verständliche Reaktion ist. Und generell ist der THW ja auch ein Verein aus der Historie heraus, der sehr auf seine Trainer vertraut, ihnen sehr lange Zeit auch gibt. Und ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich so den Trophäenschrank von Hiecher als THW-Trainer sehe. Weil, wie du auch richtig sagst, so diese ganze Diskussion um ihn würden nicht erahnen lassen, dass es so aussieht. Also das ist schon eine sehr spannende Situation. Möglicherweise hängt es auch damit zusammen, dass der THW Kiel in den letzten Jahren hin und wieder auch so quasi auffallend schlechte Positionen rein aus dem Kieler Selbstverständnis abgeliefert hat in der Bundesliga. Dass dann irgendwie mal ein vierter, fünfter Platz dabei war, was dann ja schon quasi in den letzten 20 Jahren nie passiert ist. Also da sind, glaube ich, sehr viele Dinge, die diese Diskussion immer wieder auch hochkochen haben lassen in den letzten Jahren. Aber als Fazit würde ich sagen, aufgrund der Entwicklung in der aktuellen Saison kann ich schon verstehen, warum man ihm nochmal 2 Jahre gibt.
Mir ist die Argumentation, weil es gerade gut läuft und er dann nochmal 2 Jahre einen neuen Vertrag bekommt, ein bisschen zu dünn, weil dann orientierst du dich ja an einer sehr kurzfristigen Entwicklung. Und ich finde, dass du dich eher an einer langfristigen Entwicklung orientieren musst. Und die letzten 2 Jahre des THW Kiel waren nicht so gut. Ich glaube, das wurde jetzt ein bisschen geschönt durch diesen Pokalsieg in diesem Jahr. Aktuell natürlich logischerweise auch clever, diesen Zeitpunkt zu wählen und zu sagen, okay, läuft ja gerade gut, dann können wir mal verlängern. Ich glaube, das kommt aber echt zu kurz dann, wie der THW auch in den vergangenen Jahren gespielt hat. Es war nicht immer ein schöner Handball. Ja, jetzt wird natürlich sehr in den Mittelpunkt gestellt, dass sie sich verjüngen. Okay, das verstehe ich. Die Frage ist, wie bekommt man es in Kiel hin, wieder attraktiveren Handball zu spielen und das nicht immer irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt 7-gegen-6 die Lösung ist. Denn der THW Kiel ist nicht mehr so individuell überlegen, wie das vor 7, 8, 9, 10 oder 15 Jahren der Fall gewesen ist. Das sehe ich als die Kernaufgabe und natürlich auch dem Umfeld beizubringen, dass der Handball sich verändert hat und dass der THW Kiel nicht mehr diese unglaubliche Vormachtstellung hat. Der kommt natürlich eventuell jetzt diese Reform der Champions League unglaublich entgegen, weil ich glaube, unter die ersten 2 werden sie nicht kommen, haben wir eben schon drüber gesprochen. Aber was glaubst du, wie bekommt der Verein es hin, auch das Umfeld dann entsprechend, ich sage mal, zu kontrollieren in Bezug auf die Erwartungshaltung?
Das ist in der Tat eine extrem schwere Aufgabe. Ich weiß auch nicht, ob das in Kiel in naher Zukunft möglich ist, weil es auch nicht der DNA des THW entspricht, zu sagen, wir sind zufrieden, wenn wir uns gerade so für die Champions League qualifizieren und davon profitieren, dass es jetzt einen dritten Platz gibt in der Champions League für Deutschland, wenn es dann auch so weit kommt, wovon wir jetzt mal ausgehen. Deswegen, ja, also es ist sehr schwierig. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie man da die, also du kannst es ja nur durch Leistung irgendwo diesen Kredit aufziehen oder durch die Spielweise, dass die Fans sagen, okay, vielleicht sind wir gerade qualitativ hinter auf jeden Fall mal Magdeburg, auch Flensburg, auch wenn man sich in Kiel natürlich schwer tun wird, das dann zuzugeben, wenn es soweit ist, das weiß ich. Aber ja, du musst dann, finde ich, wenn es ergebnistechnisch und platzierungstechnisch jetzt nicht an die glorreichen Zeiten anknüpfen kann, auch über mehrere Jahre, sagen, okay, wir haben einen Plan. Wir holen uns diese Spieler, von denen wir wissen, dass sie jetzt schon auf einem guten Level sind, aber auch uns ein gewisses Potenzial noch erhoffen und eine Spielweise, die attraktiver ist, moderner ist. Ich glaube, so kannst du das dann schon handeln und managen, dass die Fans das honorieren. Aber trotzdem bleibt es schwierig, eben aufgrund der Historie des Vereins.
Ja, also ich sehe das ähnlich. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das dauerhaft funktioniert. Ja, es kann sein, dass sie am Ende der Saison Dritter werden. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die Füchse die Verletzung von Fabian Wiede verkraften. Ich glaube schon, dass das die Dynamik ein bisschen verändert in der Liga. Aber könnte ja auch sein, dass sie Max Benecke aus Eisenach zurückholen. Meines Wissens nach gibt es da die Option, das zu tun. Also von daher, vielleicht machen sie das. Vielleicht versuchen sie es auch so zu lösen. Nils Lichtlein war ja zuletzt auch angeschlagen. Da kommt es dann auch immer drauf an, wie kann man den belasten, wie stark. Und kann er auch mal auf der Position ein bisschen aushelfen, weil sie ja dann noch Gründer haben und Matthias Gitzel sowieso. Das ist ja noch ein ganz, ganz anderes Thema. Also ich habe Zweifel. Du merkst das, dass Philipp Biecher da der absolut richtige Mann ist. Aber große Zweifel müssen natürlich aktuell auch alle haben, die es mit dem SC DHFK Leipzig halten. Denn die Leipziger haben immer noch kein Spiel gewonnen in dieser Saison. Und sie lagen jetzt beim Bergischen HC kurz vor Ende des Spiels mit 2 Toren zurück. Und der BHC, ja, der war dann am Ende so nach dem Motto unterwegs, Hauptsache wir verlieren dieses Spiel nicht. Aus meiner Sicht die falsche Herangehensweise, weil sie brauchen die Punkte dringend und insbesondere gegen die direkte Konkurrenz. Der BHC jetzt mit 3 Punkten, Leipzig mit 2 Punkten. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Also überhaupt nicht gut. Was glaubst du, wie konnte es in Leipzig dazu kommen?
Ich würde sagen, der Kader hat sich einfach über die letzten Jahre und vor allem in diesem Sommer rapide verschlechtert. Also ich habe sie vor der Saison tatsächlich auch als zweiten Absteiger getippt, weil ich auf diesen Kader geschaut habe und vor allem diese Planung auf der Rückraummitte-Position mit 2 HBL-unerfahrenen Spielern, von denen einer dann auch noch mitten in der Vorbereitung dazu stößt, zu gehen, das finde ich schon sehr gewagt, wenn man im Hinterkopf hat, wie katastrophal die vergangene Rückrunde auch gelaufen ist. Also Leipzig hat in diesem Kalenderjahr 9 Punkte aus 27 HBL-Spielen geholt. Das ist katastrophal. Also das kann man nicht anders sagen. Und trotz dieser Situation, die jetzt fast 10 Monate läuft, oder sagen wir 9 Monate mit der Turnierpause im Januar, habe ich trotzdem das Gefühl, dass sehr, sehr wenige Spieler in diesem Kader verstehen, wie prekär die Lage ist und dass man sich im Abstiegskampf befindet. Also das Interview von Franz Semper vor dem Spiel bei Dein fand ich in der Hinsicht schon negativ aussagekräftig. Also so in die Richtung zu gehen, man wisse zwar, dass es ein Spiel mit viel Druck ist, aber dann zu sagen, dieser Druck wird ringsherum aufgebaut, aber man sei immer noch in der Hinrunde und man müsse ruhig bleiben. Ja klar, man muss jetzt nicht durch die Trainingshalle schreiend laufen und sagen, oh nein, wir steigen ab, um Gottes Willen. Aber wenn man, wie gesagt, fast eine gesamte Bundesliga-Saison jetzt rein in diesem Kalenderjahr spielt wie ein Absteiger, dann zu sagen, es ist ja noch die Hinrunde, das finde ich sehr, sehr spannend. Auch ein Lukas Binder über die letzten Wochen in den Interviews, wie er gewirkt hat, das, also muss ich sagen, das tut als Außenstehender schon auch irgendwo weh. Da hat man schon so ein bisschen Mitleid, vor allem bei einem Lukas Binder, der seit Jahren in diesem Verein ist, eine absolute Ikone des Vereins, den gesamten Weg mitgegangen, aus den unteren Ligen in die Bundesliga etabliert. Und das so mitzubekommen und zu sehen, das ist schon echt extrem schade und bitter. Aber, wie ich finde, auch irgendwo ja, selbstverschuldet aufgrund eben der Kaderplanung.
Das ist ein Problem. Und wenn du deine wichtigsten Spieler abgibst, wie zum Beispiel Viggo Christensen, dann darfst du dich hinterher nicht wundern, dass du nicht in der Lage bist, sportlich weiter mitzuhalten. Ich glaube, dass sie da große Fehler gemacht haben. Franz Semper ist natürlich auch ein Spieler, der sein Herz ein bisschen auf der Zunge trägt. Das mag ich ja generell, aber ich glaube, dass seine Einschätzung, was das angeht, dann auch komplett falsch ist. Und wenn die ganze Mannschaft das so fühlt, wie er das ausgedrückt hat, dann hast du natürlich ein Problem. Du hast gerade die Bilanz genannt. 9 Punkte in 27 Spielen. So spielt ein Absteiger. Also so punktet ein Absteiger. Das kann nicht im Sinne dieses Vereins sein. Und wenn wir jetzt mal schauen, ja, also nach der Pause spielen sie zu Hause gegen die Füchse Berlin. Und ich würde jetzt mal die These aufstellen, in das Spiel gehen sie nicht als Favorit. Dann geht's nach Minden. Da bist du schon unter einem enormen Druck. Da musst du eigentlich dieses Spiel schon gewinnen, weil das ja sonst auch was mit deiner Psyche macht. Wenn du Mitte November immer noch kein Spiel gewonnen hast, dann geht's nach Gummersbach. Dann spielen sie nochmal Ende November zu Hause gegen Hannover und dann in Stuttgart. Dann geht's zu Hause gegen Hamburg, nach Erlangen. Und dann haben sie kurz vor Weihnachten nochmal ein Spiel in Magdeburg und zu Hause dann am 27. Dezember gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Da sind, sage ich mal, 3 oder 4 Spiele mit dabei, wo sie maximal unter Zugzwang stehen. Das ist das Spiel in Minden, habe ich ja gerade schon gesagt. Zu Hause gegen Hannover sollten sie auch gucken, dass sie vielleicht was holen. In Stuttgart definitiv auch. Und in Erlangen ist ja mittlerweile fast schon ein Spiel, wo ich davon ausgehe, dass sie gar keine Chance haben. Das sagt ja auch schon was aus.
Ja, hundertprozentig. Ich glaube, also wenn man sich die Liste anguckt, ich bin ganz ehrlich, ich gehe in keinem Spiel aktuell davon aus, dass sie einen Sieg holen. Ich finde, Leipzig ist aktuell die schlechteste Mannschaft der Liga. Deswegen stehen sie auch zu Recht auf Platz 18. Man muss auch sagen, wenn der BHC in der Crunch-Time nicht erneut, sagen wir mal, zu unclever agiert hätte, hätte man auch dieses Spiel verloren und es wäre nicht unverdient gewesen, weil der BHC in der zweiten Halbzeit, wie ich finde, schon die bessere Mannschaft war. Und auch da, wo soll jetzt eine positive Energie herauskommen? Auch da kann ich mich noch sehr gut an das Interview von Lukas Binder vor dem ersten Spieltag in Eisenach erinnern, wo er ja auch darauf angesprochen wurde, dass viele Leipzig unten sehen. Und er hat es ja so gedreht, ist ja auch mal schön, ohne Erwartungen in so eine Saison zu gehen. Und bisher konnte man das jetzt noch nicht so wirklich umsetzen und für sich nutzen, dass man von allen Seiten schlecht geredet wird. Also das ist schon echt eine besorgniserregende Entwicklung. Ob sie im Winter Möglichkeiten haben, vielleicht nochmal nachzulegen, wage ich jetzt irgendwie ein bisschen zu bezweifeln, wenn man im Hinterkopf hat, dass man in den letzten 2-3 Jahren eher in die andere Richtung im Winter agiert hat und Topspieler abgegeben hat und sie nicht annähernd gleichwertig ersetzen konnte. Also man muss sich wirklich Sorgen machen um Leipzig, weil, also dass zum Beispiel Stuttgart aktuell nur 2 Punkte mehr hat als Leipzig, hat sehr viel damit zu tun, dass sie Verletzungsprobleme haben. Okay, das kann man bei vielen Teams auch heranführen, sehe ich. Aber dass sie auch einfach hier und da ein bisschen unglücklich waren in entscheidenden Spielsituationen und sicherlich auch mehr Punkte verdient gehabt hätten. Und das kann ich im Umkehrschluss bei Leipzig eben nicht sagen. Also das ist schon echt schwierig.
Nochmal, 10 Spiele gespielt, kein einziges Spiel gewonnen. Bei dem Spiel jetzt beim Bergischen HC hätten sie auch als Verlierer vom Platz gehen müssen, wenn der BHC das ein bisschen cleverer gespielt hätte am Ende des Spiels. Und das haben sie halt nicht getan, das hast du gerade ja auch nochmal erwähnt. Schwierig, äußerst, äußerst schwierig. Wieder eine konkrete Frage, Tim. Ich weiß, ich nagel dich oft fest. Ist Raúl Alonso am Ende des Jahres noch Trainer des SC DHFK Leipzig?
Am Ende des Jahres 2025?
Ja, am Ende des Jahres 2025.
Okay. Ja, okay. Na, nur um mal sicher zu gehen. Boah, lass mich nochmal in den Spielplan reinschauen. Nein, ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man in Minden verlieren sollte oder in Lübbecke bei GWD Minden verlieren sollte, dass man da oder nach dem Spiel in Gummersbach vor dem Hannover-Spiel dann die Reißleine zieht. Wenn bis dahin weiterhin 2 Punkte oder vielleicht 3 Punkte auf dem Konto sind, das glaube ich schon. Ich weiß nicht, ob es dann zu, ja, charmant ist vielleicht in der Situation das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Es quasi, ja, auch so die Mechanismen des Geschäfts irgendwo erfordern, dass man dann in Richtung Feuerwehrmann geht, der irgendwie für, wenn es nur für ein paar Wochen ist, dass man ein paar Punkte sich einsammelt vor der Pause im Januar. Deswegen kann ich es mir aktuell nicht vorstellen, weil irgendwann muss man reagieren, wenn das so weitergeht und du gar nichts holst in dieser Liga.
Das wird so oder so eine harte Nummer in Leipzig, egal ob sie jetzt in der Lage sind, nochmal das ein oder andere Spiel vor dem Jahresende zu gewinnen. Also sie sind halt in so einem Negativstrudel drin und da musst du erstmal rauskommen. Deswegen habe ich auch meine Zweifel, dass das auf die Schnelle geht. Ich gehe schwer davon aus, dass sie im Winter nochmal nachlegen werden. Sie müssen wahrscheinlich auch nachlegen, so oder so. Selbst wenn sie jetzt 1-2 Spiele gewinnen, nochmal. Denn der TVB Stuttgart, da bin ich relativ sicher, wird sich stabilisieren. Ich sehe das auch in Wetzlar so, dass sie sich stabilisieren werden. Hannover wird sowieso deutlich mehr Punkte holen, als sie das bislang getan haben. Und wen hast du dann da unten noch drin? GWD Minden und den Bergischen HC. Das ist ein bisschen wenig, wenn du derjenige bist, der aktuell das Tabellenschlusslicht ist. Jetzt kommen wir zum Ende der heutigen Sendung nochmal auf eine sehr komplexe Sache zu sprechen. Und das hatte ich ja auch schon angekündigt. Ich bin sehr gespannt, wie du jetzt den Hörern draußen erklärst, was die EHF da alles so überlegt hat, was sie da ändern möchten und wo sie denken, das ist eine gute Geschichte. Also, boah. Ja, Tim, alles Gute für die nächsten Minuten. Das wünsche ich dir auf jeden Fall mal. Und dann erklärst du uns denn bitte, was da genau verändert wurde. Fangen wir mal zunächst mal mit der Champions League an.
Ja, relativ einfach erklärt. Die Champions League wird erweitert. Statt 16 Teams sind ab der kommenden Saison 24 Teams bei den Männern am Start. Dementsprechend fallen auch die beiden Achtergruppen, die es in den letzten Jahren gab, weg. Stattdessen gibt es eine Gruppenphase mit 6 Vierergruppen. Aus diesen Vierergruppen gehen die ersten beiden in die neu geschaffene Hauptrunde. Die Dritt- und Viertplatzierten steigen sozusagen in die European League Playoffs ab, also direkt in die K.O.-Runde in der European League. Da kommen wir dann gleich noch zu. In der Hauptrunde gibt es dann 2 Sechsergruppen, das heißt, die ersten beiden aus den Gruppen A bis C treffen aufeinander und diejenigen aus D bis F. Wie man es aus dem Handball kennt und von Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, natürlich werden die Ergebnisse gegen den Vorrundengegner in dieser Hauptrunde mitgenommen. Und ab da ist es eigentlich ganz einfach. Die Top 4 qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die jeweiligen 5 Platzierten steigen wiederum ins European League Achtelfinale ab. Und Viertelfinale, Hin- und Rückspiel. Danach kommt das Final Four in Köln. So sieht die neue Champions League aus. War doch nicht so schlecht, oder?
Nö, das hast du gut hinbekommen. Jetzt bin ich aber vor allem gespannt auf deine Meinung dazu. Was findest du daran gut und was findest du daran schlecht?
Also zunächst ist alles besser als 2 Achtergruppen. Am Anfang war es natürlich schön und es ist natürlich für die EHF auch toll zu sagen, dass man Woche für Woche ein Topspiel nach dem anderen hat. Aber auch da fand ich es ganz kurios, dass Jens Schöngardt vor ein paar Wochen im Podcast gesagt hat, ich will aber auch mal ein paar langweilige Spiele in der Champions League Vorrunde sehen. Und in dem Moment dachte ich mir so, ja, irgendwo hat er da einen Punkt. Und ich glaube auch, dass das in der Handball-Bundesliga auf jeden Fall die Top-Trainer, die davon betroffen sind, auch ähnlich sehen. Dass man eben nicht ständig Woche für Woche in der Champions League abliefern muss, um Platz 1 oder 2 zu erreichen, um mal 2 Wochen durchschnaufen zu können, weil man eben diese Playoffs da nicht spielen muss. Die fallen ja dann dementsprechend jetzt weg. An sich finde ich das gut. Im ersten Moment, bin ich ehrlich, fand ich diese Option mit Dritter und Vierter gehen in die European League ein bisschen, ja, komisch. Wenn man dann aber drüber nachdenkt, ist es, glaube ich, schwer, so eine Reform durchzubekommen und dann zu sagen, die Dritt- und Viertplatzierten sind komplett raus aus Europa nach 6 Spielen, wenn du vorher jahrelang 14 Gruppenspiele garantiert hattest. So haben diese Teams auf den Plätzen 3 und 4 8 Spiele garantiert durch eben das Hin- und Rückspiel in den Euroleague Playoffs. Das ist immer noch gerade mal mehr als die Hälfte als bisher. Also ist das, glaube ich, schon noch ein Kompromiss, den man da akzeptieren muss. Gut, in der Hauptrunde, dass dann 4 von 6 Teams weiterkommen, ja, finde ich jetzt nicht optimal, aber auch da wäre es so viel besser, da zu sagen, die ersten beiden kommen weiter und du gehst dann direkt ins Final Four. Weiß ich nicht, hätte ich es charmanter gefunden, wenn man einfach direkt in ein Achtelfinale geht. Aber auch da wird die EHF natürlich dann kommen mit, ja, aber dann sind es ja viel zu wenige Spiele. Und dazu Teams aus Ländern, sagen wir mal, ohne kompetitive nationale Liga. Dementsprechend als Kompromiss finde ich es auf jeden Fall besser als das aktuelle System.
Also du bist generell überzeugt davon. Klingt zumindest jetzt für mich so.
Ja, schon. Ja, man wird es erst nach der nächsten oder vielleicht auch erst nach der übernächsten Saison final bewerten können. Das ist so. Aber an sich glaube ich schon, dass das für eine interessantere Vorrunde sorgen kann. Und in der Hauptrunde kann es auch extrem spannend sein, wenn du dann schon eben mit zum Beispiel 0-4 Punkten da reingehst als Club, der sich mal mindestens im Viertelfinale sieht. Ja, dann ist da schon ordentlich Druck drauf in diesen Spielen. Das kann für Spannung sorgen. Storyline-mäßig könnte das sehr, sehr interessant werden. Deswegen, wie gesagt, ich bin da auf jeden Fall offen, mir das Ganze mal anzugucken und danach dann zu sagen, okay, vielleicht war die Achtergruppensituation doch nicht so schlecht. Dass das so kommt, dann muss dieses neue Format wirklich brachial scheitern, sage ich auch ganz ehrlich.
Vielleicht wäre es auch eine Option gewesen, was die Achtergruppen angeht, zu sagen, man hat halt nicht diese Playoffs, sondern die ersten 4 kommen halt ins Viertelfinale und die letzten 4 scheiden aus. Das hätte natürlich dafür sorgen können, dass gerade die Mannschaften auf den Plätzen 6, 7, 8 schon relativ früh wissen, okay, wir können nicht mehr weiterkommen und dass dann nur noch wenige Mannschaften bis zum Ende durchziehen. Das ist das Schlechte daran. Das Gute daran wäre gewesen, von Anfang an musst du Vollgas geben, weil du eben nicht diesen Puffer, so nenne ich ihn mal, Playoffs hast. Ich finde es aber generell gut, dass man sich erstmal ausführlich Gedanken gemacht hat, dass man anscheinend auch verstanden hat, dass das so nicht so funktionieren kann für die Zukunft, wie man das bisher gemacht hat. Aber was ich nicht so toll finde, ist, dass Mannschaften, die quasi in ihrem eigenen Wettbewerb nicht gut genug sind, dann plötzlich in einem anderen noch mitspielen können. Das gefällt mir nicht so gut.
Das Argument kann ich verstehen. Man muss dann aber auch bedenken, dass die European League ja rein theoretisch gesehen jetzt 8 Top-Teams verlieren wird an die Champions League. Die European League, kann ich jetzt dann noch weiterführen, bleibt aber bei 32 Teams in den 8 Vierergruppen. Anstatt, dass es dort dann mit der Hauptrunde wie bisher weitergeht, geht es dort dann direkt mit der K.O.-Runde weiter. Die Top 2 aus den 8 Gruppen gehen in die Playoffs mit den 12 Champions League-Absteigern. Das sind 14 Sieger. Da kommen dann eben dann noch die beiden Champions League-Hauptrunden-Absteiger dazu, sodass man 16 Teams für ein Achtelfinale hat und ab da das gewohnte Prozedere bis zum Final Four. Deswegen kann ich das auf jeden Fall verstehen, dass man sagt, dieses Abstiegsthema finde ich nicht ideal, aber ich glaube schon, dass du sonst in der European League zu viel Qualität verlierst in der K.O.-Runde und das dem Wettbewerb eher schaden würde.
Dann erklär doch mal direkt hinterher, wie es dann eben jetzt in der European League aussieht, weil du hast gerade gesagt, es gibt da eine Erweiterung, es gibt auch keine Qualifikationsphase mehr. Das finde ich extrem gut.
Ja und nein, je nachdem, wie dann die Startplätze herausgegeben werden. Wenn es da wieder zu Wildcards kommt, dann in der Qualifikation wäre ich da jetzt nicht abgeneigt, aber per se für die Planungssicherheit der Clubs finde ich es jetzt auch nicht so schlecht. Also ja, wie gesagt, es bleibt bei 32 Teams. Es bleibt dabei 8 Gruppen à 4 Teams. Die ersten beiden aus jeder Gruppe kommen weiter, treffen in den neu geschaffenen Playoffs, eben nicht mehr in der Hauptrunde, sondern direkt in der K.O.-Runde, auf die 12 Dritt- und Viertplatzierten der Champions-League-Vorrunde. Das macht 28 Teams, 14 Sieger. Und die treffen im Achtelfinale dann auf die beiden Absteiger, die beiden Fünftplatzierten aus der Champions-League-Hauptrunde. Hin- und Rückspiel, dann das Viertelfinale und dann das Final Four. So sieht die European League aus. Und ja, ich bin durchaus ein Fan davon, zu sagen, nach der Vorrunde gehen wir direkt in eine K.O.-Runde. Ich glaube, das kann der European League gut tun, weil ich jetzt schon finde, dass der aktuelle Modus mit so vielen Vorrunden, Hauptrundenspielen, wo dann aber auch aus der Hauptrunde quasi ja 3 von 4 Teams weiterkommen, also das ist es ehrlich gesagt nicht. Also ich finde, die European League hat da, finde ich, in dem aktuellen System schon auch ein bisschen an ja, Interesse eingebüßt. Ob das sich dadurch jetzt ändert, muss man sehen. Ich glaube, das Potenzial ist da, wenn man sagt, ey, wir haben jetzt direkt K.O.-Spiele und es geht um alles, anstatt dass man noch, keine Ahnung, 4 Spiele in der Hauptrunde hat.
Ja, absolut, sehe ich genauso. Also K.O.-Spiele sind ja am Ende dann das Salz in der Suppe. Das ist das, wo wir alle Bock drauf haben. Das ist das, was am meisten Spaß macht, weil da geht es um viel. Da geht es darum, schaffen es die Mannschaften dann im Wettbewerb zu bleiben oder scheiden sie halt komplett aus. Aber durch dieses Abstiegsmodell, ja, ich weiß. Am Ende ist es doch aber so, Tim, es werden dann immer Champions-League-Mannschaften die European League gewinnen.
Ja, auch dieses Argument kann man schwer von der Hand weisen. Aber im Endeffekt kommen dann ja Teams wieder zurück in die European League, die in den letzten Jahren auch auf diesem Niveau gespielt haben. Also ich kann es komplett verstehen. Ich glaube aber, dass es dann irgendwo eine Ausrede ist für die Teams, die es dann quasi trifft. Du musst sie dann halt schlagen. Also ich finde, die European League K.O.-Phase bekommt dadurch auf jeden Fall eine Aufwertung und wird qualitativ deutlich besser sein, als wenn, sagen wir mal, von diesen 32 Teams aus der European League direkt nur die 16 Erst- und Zweitplatzierten weitergehen. Ich glaube, das ist schon keine schlechte Idee für die Qualität des Wettbewerbs. Wie gesagt, ich kann es verstehen, dass man sagt, am Ende ein Final Four mit 4 Absteigern aus der Champions League ist jetzt nicht das, was ich unbedingt sehen will. Aber wie gesagt, irgendwo muss man auch Kompromisse eingehen bei solchen Geschichten. Und ich finde, wie gesagt, das ist ein guter Kompromiss, den man da getroffen hat.
Also ein Kompromiss, ja, das müssen wir im Handball leider oft machen, weil es nicht anders geht. Und generell nochmal, finde ich gut, dass die EHF und die Leute, die das am Ende entschieden haben, sich ausführlich Gedanken darüber gemacht haben. Ich war ja im Juni, müsste es gewesen sein, in Wien. Da waren ein paar Journalisten versammelt und da hat die EHF mit uns auch darüber gesprochen. Da gab es auch einen Austausch. Auch das hat mir übrigens extrem gut gefallen, weil man hätte ja sagen können, okay, scheißegal, wir machen unser Ding. Aber sie haben uns sozusagen ein bisschen darauf vorbereitet, dass das kommen wird. Jetzt ist es offiziell. Was wir damals noch nicht erfahren haben, ist, dass es jetzt demnächst dann irgendwann European Handball Games geben wird. Ein ganz, ganz neuer Wettbewerb für die Nationalmannschaften. Sie überlegen, das im September zu machen. Sie möchten einen neuen Wettbewerb kreieren, der die Nationalmannschaften sehr prominent präsentiert. Und zwar abwechselnd wird dann gespielt bei den Männern und bei den Frauen. Finde ich durchaus interessant. Wie stehst du dazu? Sagst du, nee, ist vielleicht blöd wegen der Belastung oder wegen des Spielplans? Dann ist es ja nur alle 4 Jahre, weil das soll ja dann quasi, ich sag jetzt mal, analog gemacht werden zu den Olympischen Spielen. Also wenn jetzt 2028 Olympia ist, dann trägt man 2030 diese European Handball Games aus. 32 ist dann wieder Olympia, 34 dann wieder European Handball Games. Wie stehst du dazu?
Also ich finde es gerade noch ein bisschen schwierig, das Finale zu beurteilen, weil man ja noch nicht alle Details kennt. Mein erster Gedanke war, parallel zum Fußball hat so ein bisschen Nations League Vibes, dass man so einen Wettbewerb aus dem Boden stampft, wo man dann sagt, okay, wenn du den gewinnst, dann qualifizierst du dich für Olympia und hast dann dadurch natürlich eine gewisse Wichtigkeit und du hast natürlich ein fantastisches Feld an Mannschaften, ganz klar. Also an sich werden das wahrscheinlich sehr qualitativ hochwertige Spiele. Aber es ist halt die Frage, was fällt dann für diese Nationalmannschaften stattdessen weg? Weil wenn das jetzt einfach nur obendrauf kommt, dann finde ich es wirklich die absolut falsche Entscheidung mit vielleicht einer guten Intention, dass man auch in diesen nicht-olympischen Jahren den Handball auf eine gewisse Bühne heben möchte. Wobei ich auch da sagen würde, reicht es nicht, dass wir jedes Jahr eine EM oder WM haben, um den Leuten zu sagen, ey, es gibt hier auch noch Handball. Da bin ich wirklich aktuell eher skeptisch, was dieses Format angeht, auch wenn ich sehe, warum man diese Idee hat. Vor allem, weil ja auch die nächsten beiden Olympischen Spiele außerhalb von Europa dann ausgetragen werden. Auch das ist sicherlich ein Punkt, warum man das dann so macht. Wobei ich auch da sagen würde, in Europa selber ist der Handball ja schon extrem etabliert. Also weiß ich nicht, ob man da jetzt durch diese beiden Olympischen Spiele an Aufmerksamkeit einbüßen würde in Europa. Das glaube ich einfach nicht. Also deswegen warten wir mal ab, was dann noch herauskommt in den nächsten Monaten, was das Spielsystem angeht, was generell den Länderspielkalender angeht. Aber Stand jetzt bin ich da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch.
Also meine größte Frage wäre auch, wo wird das dann ausgetragen? Spielen die Frauen und die Männer am gleichen Ort bzw. im gleichen Land? Gibt es dann nur einen Gastgeber? Ist man wieder quer über Europa verteilt? Und vor allem, das hast du ja gerade auch angesprochen, wie passt das in den Spielplan? Also das ist eigentlich mein größtes Fragezeichen.
Ja, also das sehe ich irgendwie auch noch nicht, weil klar hast du ja jetzt auch hier und da deine Länderspielwochen. Wir haben jetzt eine vor uns mit, in Anführungsstrichen, Spielen, die nichts bedeuten, einfach nur Testspielen. Aber auch da muss jedes Länderspiel irgendeinen Wettbewerbsgrund haben. Ich würde sagen, nein, weil die Nationaltrainer sagen zu Recht, wir haben sowieso schon sehr wenig Zeit mit der Mannschaft. Testspiele sind logischerweise da, um etwas zu testen. Wenn die dann jetzt wegfallen würden, solche Spiele, wo du dann eben die Belastung noch nicht mal steuern kannst, oder dir davon abgeraten wird, vielleicht von Leuten etwas höher im Verband, weil die natürlich sehen, okay, wir wollen dieses Turnier hier gewinnen, dann ist das schon nicht die Entwicklung, die sich viele Spieler wahrscheinlich auch vorstellen, die ich mir vorstelle. Ich glaube, Simon Pütlink hat auch relativ deutlich schon gesagt, dass er die Idee nicht so positiv findet. Also mal schauen, wie sich da auch die Spieler jetzt in den nächsten Monaten und Jahren positionieren. Das könnte vielleicht nochmal dieses Belastungsthema auf die Agenda bringen, aber auch da habe ich irgendwie mittlerweile so ein bisschen die Hoffnung verloren, dass da wirklich was passiert. Also auch Don't Play the Players gab es ja mal, diese Kampagne. Wie lange ist das her? Also seitdem hat sich auch wirklich gar nichts geändert dahingehend, abgesehen davon, dass es eher noch mehr Verletzungen und noch mehr schwere Verletzungen gab. Und das kann man bei EHF und IHF eigentlich auch nicht wollen.
Da bin ich mir relativ sicher, dass das niemand möchte bei den Verbänden. Die Verbände denken natürlich aber auch anders. Sie müssen überlegen, wie sie ihre Sportart entsprechend platzieren und bewerben, weil die dann vielleicht auch Angst haben, dass der Sport in 10 Jahren in der Versenkung verschwindet, vielleicht aus dem olympischen Programm genommen wird und so weiter. Und in der vergangenen Ausgabe habe ich darüber ja auch ausführlich mit Gerd Butzek, dem Präsidentschaftskandidaten für das Amt des IHF-Präsidenten, gesprochen. Da könnt ihr sehr, sehr gerne nochmal reinhören, falls euch das interessiert. Also ich fand sehr spannend, was er da auch für Ideen hatte. Ob das alles umsetzbar ist, ist nochmal was anderes. Aber die Ideen generell fand ich eigentlich alle relativ gut. Ja, schwieriges Thema. sehr, sehr schwieriges Thema. Und erstmal bin ich relativ dankbar, dass du dir so viel Zeit genommen hast, Tim. Das freut mich sehr, denn du hast ja auch ein bisschen was zu tun. Wie nutzt du jetzt die Länderspielpause bzw. diese Länderspielphase? Eine Pause ist es ja nicht, weil wir machen ja gar keine Pause.
Das ist richtig. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich werde auf jeden Fall nach diesem fantastischen Podcast mit dir erstmal in die Heimat fahren, werde heute Abend bei einem meiner Ex-Vereine vorbeischauen in der Halle. Die haben ein Nachholspiel an einem Montagabend. Was will man mehr? Ein bisschen Amateurhandball. Und ansonsten morgen, Dienstag, neue Podcast-Folge mit dem geschätzten Kollegen Jens Schöngart für dritte Halbzeit. Auch da könnt ihr gerne reinhören. Das würde mich auch sehr freuen. Und ansonsten, ja, schauen wir mal, was die nächsten Tage so ansteht. Ich denke, die Länderspiele werde ich natürlich auch verfolgen. Da gibt es dann sicherlich auch wieder genug Themen, über die man dann in der Folgewoche diskutieren kann.
Eben, ihr könnt auf jeden Fall bei dritter Halbzeit reinhören, das ist doch gar keine Frage. Ich sehe das übrigens alles hier nicht als Konkurrenz, sondern es sind ja immer unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Perspektiven, auch unterschiedliche Themen, über die gesprochen wird und jeder hat auch seinen Ansatz. Also das tut keinem weh, da auch mal ein bisschen Werbung zu machen für andere Podcasts, das ist doch überhaupt gar keine Frage. Und ich kann schon ein bisschen Werbung machen für die Folge in der kommenden Woche. Da werde ich mit Moritz Löhr sprechen vom Sportinformationsdienst, denn er hat da etwas in die Wege geleitet zusammen mit einem Kollegen, dazu aber dann zu gegebener Zeit ein bisschen mehr. Und wir sprechen natürlich auch über die Länderspiele und wir sprechen auch über die Frauenweltmeisterschaft, die ja in einem Monat schon längst läuft. Und da wird am Tag danach dann auch der Kader bekannt gegeben. Da werden wir ein bisschen spekulieren, das macht ja auch dann durchaus mal Spaß. Wer wird mit dabei sein, wer muss vielleicht zu Hause sitzen und darauf warten, dass sie nachnominiert wird. Aber das dann in der kommenden Woche. Ich sage nochmal vielen Dank an dich, Tim. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und es gibt auch nochmal den Hinweis, den es heute bislang noch gar nicht gab, und zwar auf unsere sozialen Kanäle, Facebook, X, Instagram vor allem natürlich und auch bei YouTube. Diese Woche gibt es keine Videovariante. Das hatte vor allem Zeitgründe, denn ich habe ein bisschen was zu tun. Aber ihr könnt dieses Projekt trotzdem gerne unterstützen, wenn ihr möchtet. Und zwar unter patreon.com/kreisab. Ihr könnt auch in die Shownotes gucken. Dort gibt es einen Link zu PayPal. Und vielleicht poste ich den auch demnächst mal in der Instagram-Story für alle, die ein bisschen zu faul sind, zu suchen. Ich freue mich über jede Form der Unterstützung. Das ist gar keine Frage. Und ja, das war's für diese Woche. In der nächsten sind wir wieder für euch da. Bis dann. Ciao.